Leitung FG Schweiz auch für die Vision Schweiz verantwortlich. Die wird ja geleitet von Klaus Aeschlimann. Der war vor kurzem bei euch. Hat mich auch sehr gefreut über die Einladung. Denn die Vision Europa, die leite ich selber. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich da bin, als Leiter von der Vision Europa. Bis am Global bin ich im Vorstand dabei. Wir haben jetzt vom Donnerstag bis gestern Abend ein Retreten gehabt als Vorstand von SAM Global. Also das ist so mein Aufgabengebiet, rund 150 Mitarbeitende in 16 Ländern und auf 4 Kontinenten. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Aber wie gesagt, ich bin heute Morgen da als Leiter von der Vision Europa und als Missionsleiter kann man ja erwarten, dass der irgendetwas über die Mission erzählt. Und Mission ist immer noch, merke ich, in den Köpfen der meisten Christen hier in Europa etwas, das weit weg ist. Um das Klischee zu unterstützen, machen wir jetzt eine kurze Weltreise und gehen einfach auf die andere Seite der Welt, nach Papua-Neuguinea. In Papua-Neuguinea gibt es verschiedene Volksstämme, die sehr isoliert leben und deswegen auch lange nicht entdeckt worden sind. Und wegen dem sind auch keine Missionare hergegangen. Man hat die Sprache nicht gekannt von diesen Stämmen. Und einer von diesen Stämmen sind Tuaripe. Den Stamm hat man vor etwa 80 Jahren entdeckt. Dann sind Missionare in den Stamm, haben die Sprache gelernt, haben das Neue Testament übersetzt. Und wo das fertig war, hat die asiatische Bibelgesellschaft das mit dem Stamm zusammen feiern. Und wegen dem ist eine Delegation ist in den Busch geflogen nach Papua-Neuguinea, angeführt von Maurice Harvey. Er war früher mal Fotograf gewesen. Und die Delegation ist dort gelandet. Dann sind sie aus ihrem Buschflugzeug ausgestiegen. Und es war einfach kein Mensch da gewesen. Niemand. Und dann hat es so ein Rascheln im Untergehölz. Und dann sind Männer vorgekommen, grässlich angemalt, mit dem Speer im Ansatz und sind auf die Delegation zugelaufen. Maurice Harvey schreibt dann, es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich völlig vergessen habe zu fotografieren. Die hatte wirklich Angst gehabt. Und dann hat sich der Häuptling so losgelöst, ist auf die Delegation zugelaufen und hat gesagt, wisst ihr, wenn nicht vor 20 Jahren das Evangelium angefangen hat, in unsere Herzen hineinzuscheinen, hätten wir euch jetzt alle umgebracht, wie wir das jahrhundertelang mit allen gemacht haben, die zu uns kommen wollten. Also da hat das Evangelium einen ganzen Volksstamm verändert. Und ich denke, das ist das, was Paulus vor Augen hatte, wo er zum Beispiel im Römerbrief geschrieben hat, Kapitel 1, Vers 16 bis 17, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. Warum? In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. An erster Stelle die Menschen aus dem jüdischen Volk, dann auch die aus anderen Völkern. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften, wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Paulus war total begeistert vom Evangelium, weil in dieser Botschaft von Jesus Christus sich die ganze Kraft Gottes entfaltet. Und wegen dem war sein Ziel, Christus bekannt zu machen, wo er nicht bekannt ist. Und daraus hat sich für mich eine Frage ergeben. Ich habe den Predigttext, den wir nachher anschauen im Römerbrief, überschrieben mit der Frage, wofür sind wir eigentlich bekannt? Wenn man das im Rheintal würde fragen, wofür steht die Stammi Altstädte? Was würde man da so hören?
Kinderwoche.
Gut, sehr gut. Oder nehmen wir es ein bisschen persönlicher. Wenn man an deinem Arbeitsplatz würde fragen, für was stehst du? in deiner Nachbarschaft? Für was stehst du? Wenn man die Leute fragt, für was steht der Jürgen eigentlich? Bei Paulus ist für mich die Antwort klar. Paulus steht dafür, dass er Christus bekannt gemacht hat. Mission bedeutet nichts anderes, als Christus bekannt zu machen, wo er nicht bekannt ist. Ich war vor einiger Zeit bei einer Gemeindegründungskonferenz in Deutschland. Wir haben uns damit beschäftigt, wie können wir neue Gemeinden gründen, was ist Gott im Moment am tun. Und wir haben Berichte gehört von Gemeindegründungsprojekten. Und so wie es heute typisch ist in der Mission, da war ein Deutscher, der in Deutschland eine Gemeinde gründet. Da war ein Südkoreaner, der in Deutschland eine Gemeinde gegründet hat. Da war ein Iraner, der in Deutschland eine Gemeinde gegründet hat. Und dann hat der Iraner so erzählt, dass er vor 6 Jahren angefangen hat, bei sich in der Wohnstube eine Gemeinde zu gründen. Und hat das ein bisschen ausgeführt. Schlussendlich, heute treffen sich 400 Erwachsene in seiner Gemeinde zum Gottesdienst. Und er hat gedacht, oh, in 6 Jahren, von 0 auf 400, das habe ich jetzt in Deutschland aber noch selten gehört oder überhaupt noch nie. Und haben wir dann angefangen, so mein eigenes Bild zu malen. Aha, Iraner, der wird jetzt also eine Migrantengemeinde gegründet haben. Und meine Frau ist sehr stark dran mit den Migranten. Wir haben in den letzten 3 Jahren etwa 30 Afghanen und Iraner erlebt, die zum Glauben kommen. Also das wird halt eine Migrantengemeinde sein. Gott tut dort etwas, das ist mir klar. Aber dann ist herausgekommen, dass die Gemeinde aus der Hälfte von Migranten ist und die andere Hälfte von Einheimischen. Das sind 200 Deutsche dazugekommen innerhalb von 6 Jahren. Dann ist mein Gedanke gesagt, ja gut, klar, Transfer, oder? Das ist Fakt, so eine Migrantengemeinde. Nein, praktisch alle sind zum Glauben gekommen durch diese Gemeinde. Das gibt es nicht. Ich habe so etwas schon ewig nicht mehr gehört in Deutschland, dass das möglich ist. Und dann ist der iranische Gemeindegründer gefragt worden, was er jetzt als Iraner denkt, was das grösste Problem von uns europäischen Christen ist. Er hat nicht lange überlegt, ist ziemlich emotional geworden und hat gesagt, eine Sache, die verstand ich einfach nicht. Ich bin im Iran zum Glauben gekommen. Ich war so begeistert von Jesus, dass ich sofort allen, die irgendwo in meiner Umgebung waren, habe von dem Jesus erzählt und was der für uns da hat. Das hat die Auswirkung gehabt, dass ich den Job verloren habe, dass ich verfolgt worden bin, dass die Polizei nach mir gesucht hat, dass sie mich ins Gefängnis gesteckt haben, dass ich die Todesstrafe ausgesprochen bekommen habe. Mir ist nichts anderes übrig geblieben als zu flüchten. Und dann komme ich nach Deutschland und da kann ich mit jedem, der mir über den Weg läuft, kann ich über Jesus reden. Und es passiert gar nichts. Also, naja, es gibt ein paar, die mir so zeigen, es gibt ein paar, die den Kopf schütteln, es gibt ein paar, die mich auslachen, aber passiert tut nichts. Und ich kann nicht verstehen, warum die europäischen Christen, die das rettende Evangelium an sich selber erlebt haben, das nicht teilen mit den Menschen um sich herum. Und ganz ehrlich, ich bin als Missionsleiter da drin gehockt und habe mich sowas von betroffen gefühlt, weil ich viel zu viel schweige, statt das weiterzugeben. Und Paulus war einer, der das wirklich weitergegeben hat. Schauen wir mal, was er da geschrieben hat, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. Warum? Weil er so ein grosses Bild hatte. Es ist die Botschaft, die Gott braucht, um die Welt zu verändern. Und die hat er weitergeben. Schauen wir mal in unseren Text rein, Römer Kapitel 15, zuerst mal die Verse 17 bis 19. Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe. Wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Und er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diesem Weg ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Jesus Christus bekannt zu machen. Gott hat durch Paulus gewirkt. Christus hat gewirkt durch ihn. Und sie Menschen zum Glauben kommen. Und das Gleiche will Christus immer noch durch uns tun. Es ist im Moment unglaublich, was in der islamischen Welt passiert. Wenn ich da mal informieren möchte, dann empfehle ich das Buch von Tom Doyle und Greg Webster, Träume und Visionen, wie Muslime Jesus erfahren, 23 wahre Geschichten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Buch ein bisschen skeptisch gelesen. Ich dachte, ja gut, Geschichten kann man einfach so schreiben. Und habe dann angefangen, das wirklich zu recherchieren und bin darauf gekommen, dass es wirklich gut belegte Geschichten sind. Und Jesus begegnet den Moslems in der muslimischen Welt sehr häufig, indem er ihnen einfach erscheint. In einer Vision, in einem Traum. Aber was mir aufgefallen ist, ist Folgendes. Wenn die Leute eine Vision von Jesus haben, dann erklärt Jesus ihnen nicht das Evangelium, sondern der Inhalt von so Träumen und Visionen ist, ich nehme jetzt ein Beispiel, dass Jesus dem Moslem begegnet im Traum und sagt, gang auf den Platz, dort steht ein Mann, der ist so und so angelegt, gang auf ihn zu und frage ihn über mich. Und dann gehen die Leute und treffen Christ. Und der Christ erklärt ihm dann das Evangelium. Also Jesus will das unbedingt durch uns tun. Schickt keine Engel, er kommt nicht selber. Er will es durch uns tun. Und das zweite Buch, das gibt es leider noch nicht in Deutsch, aber in der House of Islam von David Garrison. David Garrison ist einer der führenden Missiologen weltweit. Er hat untersucht, wann es in der Geschichte geistliche Aufbrüche gegeben in der islamischen Welt. Um das natürlich zu untersuchen, muss man wissen, wie definiert man denn einen geistlichen Aufbruch. Er hat es mal so definiert, wenn in einem Volk mindestens 1000 Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen und ihm nachfolgen, oder mindestens 100 Gemeinden sind gegründet worden, dann kann man von einem geistlichen Aufbruch reden. Und dann ist er in die Geschichte gegangen und hat geschaut, wann ist das passiert. Und er hat folgende Entdeckung gemacht. Die ersten 1250 Jahre, wo der Islam existiert hat, ist nicht eine einzige geistliche Erweckung nachweisbar. Und dann ist Folgendes passiert. Also von 632, dem Tod von Mohammed, bis 1850, null. Dann von 1850 bis 1980, das sind 130 Jahre, sind dann zwei sättige Aufbrüche entstanden. 1980 bis 2000, jetzt plötzlich 20 Jahre, 11, und im neuen Jahrtausend bis ins Jahr 2014, 65, und die Kurve geht genau gleich weiter, also wir sind jetzt bald einmal bei 100 geistlichen Aufbrüchen im neuen Jahrtausend. Also Gott tut da etwas Unglaubliches in der islamischen Welt. Aber er hat uns den Heiligen Geist gegeben, auch in Europa, damit wir als Zeugen hier leben. Wir haben die Verstehungskraft Jesu, die uns befähigt, Christus bekannt zu machen. Ich komme zurück zu Paulus, ins erste Jahrhundert. Er war etwa 15 Jahre unterwegs auf seinen 3 Missionsreisen, hat das Evangelium verbreitet in Syrien, heutige Türkei, Griechenland, Mazedonien und so weiter. Er ist überall in grosse Ballungszentren gegangen, hat dort das Evangelium verkündet, da sind Menschen zum Glauben gekommen, die Menschen hat er zu einer Gemeinschaft geformt, damit ist eine Gemeindegründung passiert. Und meistens hat er innerhalb kurzer Zeit wieder müssen flüchten, weil es Widerstände gegeben hat, weil es Verfolgung gegeben hat. Und da sind mindestens 13 Gemeinden so entstanden, die übrig geblieben sind, nachdem Paulus musste weiterziehen, wo aber alle eine besondere DNA hatten, die Gemeinde. Die haben alle die DNA gehabt. Unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und zwar im ganzen Umfeld. Und wenn eine Gemeinde das wirklich tut, Menschen zu Jüngern machen, dann hat das Auswirkungen. Dann entstehen neue Gemeinden und bestehende Gemeinden entwickeln sich. Und genau das ist passiert. Und dann schrieb Paulus an Christen in Rom, die er persönlich nicht kennt, folgende Aussage. Jetzt finde ich in diesen Gebieten kein neues Missionsfeld mehr. Also wenn ich das als Missionsleiter lese, dann passiert etwas mit mir. Ich habe das einfach so gelesen und dann bin ich wieder zurück und habe es nochmal gelesen. Und du Paulus, jetzt habe ich wirklich ein Problem mit dir. Wie kannst du behaupten, dass der kein Missionsfeld mehr ist? Ich kann dir nachweisen, auch wo du gelebt hast, da hat es noch hunderte von Ortschaften gegeben. Millionen von Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben. Und du kannst doch nicht schreiben, es gibt kein Missionsfeld mehr dort. Und irgendwann ist der Grosche dann noch bei mir gefallen, weil ich gemerkt habe, man muss den Satz ein bisschen anders lesen, man muss die Betonung anders setzen. Wenn man es nämlich so betont, jetzt finde ich in diesen Gegenden kein neues Missionsfeld, dann ist es einleuchtend. Warum? Weil Paulus lauter Gemeinden gegründet hat und ihnen den Auftrag gegeben hat, das Gebiet mit dem Evangelium zu durchdringen. Er hat wieder an einen Ort herwollen, wo es noch überhaupt nichts gibt. Das war sein Ziel, zu den absolut Unerreichten zu gehen. Und offensichtlich hat das Gen oder die DNA, haben die alle Apostel von Jesus mit auf den Weg bekommen. Wenn man mal die Kirchengeschichte anschaut, die erst im ersten Jahrhundert, dann stellen wir Folgendes fest. Die meisten Apostel sind ausgeströmt, um das Evangelium an Orte zu bringen, wo es nicht bekannt war. Zum Beispiel Johannes in die heutige Türkei, Andreas in die heutige Ukraine. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass die grösste Freikirche in Europa, in der Ukraine ist, in Kiew. Typisch für die heutige Missionssituation, gegründet von einem Nigerianer. Der leitet sie immer noch. Da treffen sich 25'000 Menschen pro Woche zu den Gottesdiensten. Das ist die heutige Realität. Petrus in Irak, Thaddäus in heutigen Iran, Thomas nach Indien, es gibt noch heute Thomas-Gemeinde in Indien, Matthäus nach Äthiopien, Markus nach Ägypten, dann sind am Pfingsten ganz viele Nordafrikaner dabei gewesen und sind zum Glauben gekommen an Jesus. Die haben das ganze nordafrikanische Gebiet mit dem Evangelium durchdrungen. Und so hat sich das Evangelium ausbreitet in die ganze damalig bekannte Welt. Und Europa ist immer mehr zum Zentrum vom christlichen Glauben geworden. Und dann ist Folgendes passiert im Laufe der Zeit. Wer sich mit dem Hintergrund mal beschäftigen möchte, wie das Evangelium unsere Kultur prägt hat, dem empfehle ich das Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi, wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Und das wieder ein typisches Beispiel für die heutige Missionssituation. Ein Inder muss uns sagen, als Europäer, was wir am Evangelium zu verdanken haben in unserer Kultur. Ein Inder. Das Evangelium hat unsere Kultur in Europa geprägt und dann ums Jahr 1800 hat die Welt ungefähr so ausgesehen, 99% von allen Jesus-Nachfolgern haben in der westlichen Welt gelebt. In Europa und Nordamerika, das sind ja vor allem Europäer gewesen, die dort drüben sind, 99%. Und irgendwann hat es angefangen, einige von den Christen Klick machen. Nämlich, hey, wir haben den Auftrag von Jesus, herzugehen, in die ganze Welt, um Menschen zu Jüngern zu machen, völlig aus den Augen verloren. Und die moderne Missionsgeschichte hat angefangen. Sie Tausende von Missionaren sind ausgesendet worden in die sogenannten Missionsländer, nach Afrika, nach Lateinamerika, nach Asien. Und das hat Auswirkungen gehabt. 100 Jahre später hat es dann so ausgesehen, 90% der Jesus-Nachfolger sind in der westlichen Welt gewesen und 10% sind im Rest der Welt gewesen. Und jetzt in den letzten 120 Jahren ist etwas Unglaubliches passiert. Die Welt ist auf den Kopf gestellt worden. Heute sieht es so aus. Ein Drittel der Jesus-Nachfolger lebt in der westlichen Welt und zwei Drittel leben in den sogenannten Missionsländer. Die sind nicht mehr in dem Sinn Missionsländer, weil Mission ist heute von überall nach überall. Wir reden in der Missiologie heute vom globalen Süden. Der globale Süden, dort sind mit Abstand die meisten Christen. Warum ist das so? Das hat mindestens zwei grosse Gründe. Es gibt noch viele andere, die man nennen könnte. Auf der einen Seite hat es in den klassischen Missionsländern unglaublich geistliche Aufbrüche gegeben. In Afrika sind Millionen zum Glauben gekommen, in Asien sind Millionen zum Glauben gekommen, in Lateinamerika sind Millionen zum Glauben gekommen. Und in Europa sind die Kirchen leer geworden. Das sind die zwei Effekte. Schauen wir mal andere Statistiken an. Achtung, das ist jetzt eine andere Blickweise auf die Welt, nicht mehr so, wie wir es vorhin gemacht haben. Jetzt geht es darum, wie viele evangelikale Christen in der Bevölkerung waren, pro Kontinent. Evangelikale Christen, das nennt man, so bezeichnet man Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und ihm nachfolgen. Das hat nichts mit Kirchenzugehörigkeit zu tun, sondern Jesusbekenner. Nordamerika 22%, vor ein paar Jahren oder 15 Jahren so, waren es noch 30% gewesen. 22%. Ozeanien, Pazifik 15%, stagnierend, schrumpfend. Und jetzt die klassischen Missionsländer, Südamerika in der Zwischenzeit 20%, stark wachsend. Afrika 19%, stark wachsend. Asien sieht nicht so rosig aus, auf den ersten Blick, 4%. Aber wenn man denkt, dass vor 20% das praktisch bei null war, und dass der Großteil der Bevölkerung hier lebt, dann sind es aber Millionen, die jetzt Jesus nachfolgen. Und jetzt fehlt noch ein Kontinent, Europa, 2,6%. Was ist da passiert? Europa, die westliche Welt, hat der Rest der Welt als Missionsland gesehen, hat enorm viel investiert, Missionare auszusenden und hat den eigenen Kontinent vergessen. Europa ist im blinden Winkel der Missiologie gelandet. Aber missiologisch gesehen ist Europa der bedürftigste Kontinent, den es im Moment gibt. Und deswegen bin ich auch begeistert als Leiter von Vision Europa, weil wir wollen das ändern. Wir wollen wieder da investieren. Wir wollen wieder neue Gemeinden gründen. Europa, der vergessene Kontinent. Ich lese weiter, Römer 15, Vers 20 bis 21. Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderes Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, die sollen es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist. Die noch nie von ihm gehört haben, werden es verstehen. Kirchen haben sich gelehrt. Kirchen werden umgebaut zu Bistros und Gaststätten, zu Wohnungen. In der Bevölkerung ist so ein Denken da, Kirche, das christliche Abendland, das hat ausgedient. Das sind die Ewiggestrigen, die da noch drin sind. Also so Leute wie wir. Ewiggestrig. Die Bibel ist meistens das Buch, das ein Europäer als allerletzte noch in die Finger nehmen würde. Weil einfach für ihn voll klar ist, das kannst du vergessen. Das ist vor 2000 Jahren alt, hat uns nichts zu sagen, ist voller Fehler und. Die einzige Bibel, die die meisten Europäer im Moment noch lesen, ist unser Leben. Und da frage ich mich manchmal, wie gut die Übersetzung ist. Das ist die Realität. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass der geistliche Hunger zunimmt. Wenn man Erweckungsgeschichte studiert, dann merkt man, Erweckung ist meistens dort entstanden, wo es vorher genauso abwärts gegangen ist, wie es bei uns abwärts gegangen ist in den letzten 100 Jahren. Also die Chance nach einem Aufbruch und nach Erweckung, die steigt. Aber wir müssen wieder sprachfähig werden. Wir müssen wieder das Evangelium teilen mit den Menschen um uns herum. Und genau das ist das Ziel der Vision Europa. Ich bringe ein paar Beispiele, Richard und Renate Moser. Sie sind seit fast 40 Jahren in Österreich. Sie haben angefangen mit Gemeindegründung, Gemeindebau in Klagenfurt, haben sich dort eingesetzt. Richard ist ein ausgeprägter Lehrer. Und dann hat er gemerkt, ja, wenn wir Gemeinden gründen in Österreich, dann müssen wir auch Leute ausbilden, die die Gemeinden nachher leiten können. Wir brauchen Pastoren und haben angefangen, mitzuhelfen, die biblische Ausbildung am Ort aufzubauen, sodass in den Gemeinden Leiter ausgebildet werden können. Er hat mitgeholfen, die EWAG zu gründen und aufzubauen, die Evangelikale Akademie in Wien. Und im Moment sind wir gerade dran, zu versuchen, eine Privatuni zu gründen in Wien, sodass wir alle Studienrichtungen eigentlich können anbieten auf biblischer Grundlage, dass Leute studieren können mit einem guten geistlichen Fundament. Oder ich denke an Emmanuel und Nathalie Kesseli in Frankreich, in Lyon. Lyon ist eine Stadt mit über 30'000 Einwohnern. Die Hälfte der Bevölkerung sind Atheisten. Hat die höchste Selbstmordrate von ganz Frankreich. Und unser Ziel war, die Stadt die braucht eine Gemeinde. Und 30'000 ist jetzt nicht so gross, aber die Stadt liegt in einem Ballungszentrum, wo 500'000 Menschen wohnen. Und wir haben mit einem Team angefangen, dort die Gemeinde zu gründen und haben gemerkt, es ist unglaublich schwierig, unglaublich hart, an Leute herzukommen. Und das Team hat immer wieder gebetet, dass Gott uns zeigt, was für ein Schlüssel das da sein könnte. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten einen Kaffee gründen, wo es den besten Kaffee gibt in der ganzen Stadt. Die besten Fruchtsäfte der Stadt. Und die besten Beziehungen. Und die haben es gemacht. Hunderte von Leuten haben angefangen, in das Kaffee zu kommen. Es hat Beziehungen gegeben. Es hat ein paar Jahre gedauert. Plötzlich ist jemand zum Glauben gekommen. Ist noch jemand zum Glauben gekommen. Und jetzt haben wir einen richtigen Aufbruch, den wir in dieser Stadt erleben. Die Gemeinde Platz aus allen Nähten. Jetzt haben sie das ganze Haus gekauft, damit sie weiter wachsen können. Sehr viel investiert. Aber jetzt entsteht auch sehr viel Frucht dort. Oder ich denke an Chris und Diana Janke. Auch ein typisches Beispiel, was Mission heute bedeutet. Der Chris ist ein Deutscher. Diana ist eine Kolumbianerin. Ausgesendet haben wir sie nach Spanien. Mit den Deutschen zusammen. In Gran Canaria, in Vincentario, haben sie vor einem Jahr angefangen, eine neue Gemeinde zu gründen. Und es ist unglaublich, was wir dort für offene Türen erleben. Dutzende von Leuten sind in diesen 2 Jahren jetzt zum Glauben gekommen. Am Sonntagmorgen treffen sich schon 60 bis 80 Erwachsene zu den Gottesdiensten. Sie haben allein in diesen 2 Jahren 30 Leute taufen können, die sie zum Glauben kommen. Es passiert etwas in Europa. Noch ein Beispiel. Jarek und Anja Mruz in Polen, in Tarnów, eine Stadt mit 120'000 Einwohnern, wo es einfach nichts gibt, außer die katholische Kirche. Und wo wir das Ziel haben, dort eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde zu gründen. Wir sind noch richtig in der Gründungsphase drin, um die Menschen dort zu erreichen. Als Vision Europa schaffen wir als FEGs in der Schweiz miteinander in Europa Unterschied zu machen. Wir arbeiten im Moment in Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und Polen, um neue Gemeinden zu gründen und Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ich komme nochmal zu unserem Text zurück, die letzten drei Verse, 22 bis 24. Aus diesen Gründen ist es mir bisher nicht ein einziges Mal möglich gewesen, zu euch zu kommen, obwohl ich mich doch schon seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Jetzt aber habe ich in diesen Gebieten keine weiteren Aufgaben mehr und beabsichtige, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch nun endlich besuchen zu können, um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen, nachdem ich mich vorher für eine kurze Zeit an der Gemeinschaft mit euch gefreut habe. Also Paulus hat das Ziel, mit der Unterstützung der Römer ein neues Gebiet einzunehmen. Spanien war völlig unbekannt aus Sicht des Mittleren Osten. Dort hat man nicht Griechisch geredet, sondern Latinisch. Spanien ist kurz vorher eine römische Kolonie geworden. Und er erwartet sich jetzt Unterstützung von der Ortsgemeinde in Rom, um in Spanien eine neue Gemeinde zu gründen. Und das ist genau das Konzept, das wir haben. Wie kann euer Beitrag aussehen, Teilhaber zu sein an einer Gemeindegründungsarbeit in Europa? Ein paar Ideen dazu. Es fängt an mit Interesse. Es fängt an mit Informationen sammeln. Der Gottesdienst ist schon mal ein super Start, oder? Ein bisschen Informationen bekommen. Ihr könnt alle daheim auf unsere Webseite gehen und findet dort ganz viele Informationen, was wir miteinander machen können. Ihr seht unsere Vision, ihr seht die Länder, wo wir arbeiten, wer ist in Leitung, wer arbeitet mit, wie können wir mitmachen, wie können wir unterstützen. Ihr könnt auf die einzelnen Länder gehen und seht nachher, wo dass wir überall dran sind in der Gemeindegründungsarbeit. Einfach Informationen sammeln, Interesse zeigen. Und hoffentlich führt das nachher zu Gebet. Jeder kann mithelfen, in Europa Gemeinden zu gründen, wenn er dafür betet. Wir sind überzeugt, dass das einen Unterschied macht. Man kann zum Beispiel fg.ch, das sollte bei euch jeden Monat auflegen, die Zeitschrift nehmen, da gibt es immer Berichte drin von unseren Leuten mit Gebetsanliegen und kann für die Gebetsanliegen beten. Und das wird einen Unterschied machen. Oder ihr habt gesehen, da liegen die Länderflyer auf, da hinten, die kann man mitnehmen, die Bibel rein tun und immer mal wieder so einen Länderflyer vornehmen. Auf der Rückseite sind unsere Leute, die dort arbeiten und einfach kurz dafür beten. Das macht einen Unterschied. Wir können keine Gemeinde gründen und aufbauen, ohne dass Gebet im Hintergrund ist. Und vielleicht entstehen daraus auch Beziehungen. Es gibt verschiedene Wege, wie man die Beziehungen anfangen kann. Man kann zum Beispiel auf die Webseite gehen, mal schauen, wer schafft denn bei uns alles mit und wer ist mir sympathisch und mit dem könnte ich mal eine Beziehung haben. Oder als Gemeinde könnt ihr die Gebetskärtchen bestellen und so mit einem Losungswort. Ein Jahr habe ich einen Losungsvers und ein Missionars-Ehepaar, wo ich dafür beten kann. Wir machen ganz tolle Erfahrungen mit diesen Gebetskärtchen, wie da Beziehungen entstehen, wie Unterstützung stattfindet. Natürlich, ohne Geld geht es auch nicht. Wir brauchen Finanzen. Was mich besonders freut, ist, dass bei uns, wer 100 Franken spendet, da gehört praktisch die 100 Franken zu 100% in die Mission. Weil wir haben gar keine Administration im Hintergrund. Das Problem bei dieser Geschichte ist folgendes. Wenn zu wenig Spenden reinkommen, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder Stellenabbau oder Leute entlassen. Weil mit unseren Spenden werden nur Gehälter gezahlt, sonst nichts. Wir haben keine Projekte, wo wir rauffahren und runterfahren und so weiter. Also wir sind wirklich angewiesen, dass auch die finanzielle Unterstützung da ist und wegen dem sind wir da immer wieder umsuchen. Gibt es Leute, die bereit sind, zum Beispiel 100 Franken im Monat zu geben, wegen dem die Aktion 100 mal 100. Die Flyer liegen auf, bei euch habe ich gesehen. Ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung. Und vielleicht um mal zu beten, das ist, ich weiss, das ist ein gefährliches Gebet. Herr, was hast du für Pläne für mein Leben? Soll ich wirklich da bleiben, wo ich bin, in Altstädten? Oder soll ich irgendwo anders her? Was hast du vor? Ich möchte in meiner Berufung leben, die du hast. Als Gemeindeleitung haben wir immer gebetet, Herr, gibt es Leute in unserer Gemeinde, wo du eine bestimmte Aufgabe gegeben hast, außerhalb von unserer Gemeinde. Dass wir auf Leute zugehen konnten und konnten sagen, du, wir haben den Eindruck, Jesus hat vielleicht noch das und das vor mit dir. Prüf das einfach mal. Auch Berufungen sind ein wichtiges Thema. Auf unserer Webseite steht dann zusammenfassend Folgendes. Die wenigsten bestehenden Gemeinden können aus eigenen Kräften heraus neue Gemeinden gründen und sich so multiplizieren. Doch wenn sich Gemeinden für dieses Ziel zusammenschließen, wird es möglich, und das haben wir aus FG Schweiz eben vor, die FG ist zusammenschließen, da an diesem Punkt noch mehr. So ist es sogar für eine Schweizer Gemeinde möglich, ein Partner für eine Gemeindegründungs- und Aufbauarbeit in Europa zu werden. Und deswegen freuen wir uns über Gemeinden, die ganz bewusst eine Partnerschaft mit einem Projekt der Vision Europa eingehen und diese Arbeit durch Gebet, Beziehungen, finanzielle Gaben unterstützen. Das wird für alle zu einem gemeinsamen großen Abenteuer. Seid ihr schon Teil einer solchen Zusammenarbeit? Wenn nicht, meldet euch bei uns. Das Gleiche kann man als Einzelperson machen. Herzlichen Dank für eure Geduld. Und ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass Gemeindegründung dein Projekt ist. Du bist der, der Gemeinde gründet. Du bist der, der Gemeinde aufbaut. Und danke, hast du uns wert geachtet, in deiner Mission mit dabei zu sein. Danke, dass du durch uns etwas bewegen. Danke, dass du durch uns das Evangelium weitergeben. Und nimm uns noch viel mehr rein in deine Pläne, die du hast. Schenk dir, dass wir etwas erleben können von dieser Aufbruchsstimmung, die Paulus erlebt hat. Und was im globalen Süden jetzt alles so passiert, in der islamischen Welt. Erbarm dich ganz neu über Europa. Wir brauchen dich so dringend hier. Amen.
Danke, Jörg, für das, was du mit uns geteilt hast. Und wenn du uns zuerst, bevor wir noch in eine Lobpreiszeit hineingehen und dieses Abendmahl einfach eine Zeit von der Ruhe nehmen. Vielleicht ist dir etwas aufgegangen. Vielleicht willst du für etwas beten, etwas festmachen. Und nachher gehen wir ins erste Lied hinein, was heisst, ich vertraue dir mein Leben an. Du bist mein Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand. Für immer. Aber nehmen wir uns doch die erste Zeit von der Ruhe. Die treibende Kraft.
Kraft in meinem Leben, im Leben bist du. Drum stehe ich auf, ich streck mich aus nach dir. Ich lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich draufstehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich draufstehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Drum steh ich auf, ich streck mich aus nach dir. Ich lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich draufstehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich draufstehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Wenn alles, wo mir Halt gibt, mich verlässt, wow. Meine Sicherheit in dir, Gott, bleib bestehen. Wenn alles, wo mir Halt gibt, mich verlässt, wow. Meine Sicherheit in dir, Gott, bleib bestehen. Wenn alles, wo mir Halt gibt, mich verlässt, wow. Meine Sicherheit in dir, Gott, bleib bestehen. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich draufstehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich draufstehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Wenn alles, wo mir Halt gibt, mich verlässt, meine Sicherheit in dir, Gott, bleib bestehen. Du bist mein fester Grund.
Jesus hat zu den Jüngern gesagt: Mich hat herzlich verlangt, mit euch das Abendmahl zu feiern oder diesmal zu feiern. Es ist immer ein grosses Anliegen, wirklich eine tiefe Beziehung zu bekommen mit uns, um wirklich Gott zu dürfen zu erleben, wie wir es jetzt so gehört haben in der Predigt. Dass die Kraft vom Evangelium unser Leben durchdringt und uns zu Zeugen macht. Wir machen es nicht, weil es einfach ein Aufruf ist, sondern weil die Kraft Gottes in unserem Leben ist und wirkt. Und so wollen wir euch das Abendmahl hineingehen und noch kurz beten. Danke, Herr Jesus, dass wir wirklich dürfen jetzt in deinem Segen sein. Und dass du unser Leben berührst oder zumal. Und dass die Kraft sich in dir entfalten kann, wie es auch Paulus hätte sagen können. dass er sich nicht scheucht, sondern weil die Kraft Gottes im Leben ist, ist er ein Zeuge für das Evangelium. Herr, segne uns jetzt da und bist du mit uns. Amen. Wir haben Brot, das zeigt, aus verschiedenen Körnern ist das Brot gebacken worden, ist eine Einheit. Und so sind wir mit der weltweiten Gemeinde verbunden, wie wir es auf dieser Folie gesehen haben. Aber wir sind untereinander hier verbunden, wo wir miteinander Freude und Leid tragen und so den Weg gehen. Und so wollen wir das Mahl für uns nehmen als Gedächtnismahl, als Erinnerungsmahl, als Stärkungsmahl, als Ausrichtungsmahl, aber vielleicht auch ein Mahl, wo wir uns Gott gegenüber weihen und uns ihm zur Verfügung stellen.